Gut. Herzlich willkommen zur Vorlesung in der Gruppentheorie. Frau Waldecker ist heute nicht da, die ist auf einem Workshop in Aachen und deswegen werde ich sie vertreten. Und wir steigen auch gleich mitten in das Thema ein. Letzte Woche habt ihr euch ja zusammen das Lemma von Marciliano angesehen. Und ja, das besagt, wenn ihr zwei Untergruppen A und B von G habt und eine Primzahl, die die Gruppenordnung teilt, und für jedes G aus G außerdem gelte, dass wenn man sich jetzt ein konjugiertes von der Gruppe A anguckt und davon den normalen Abschluss unter B, also quasi das Erzeugnis aller Konjugierten von diesem Konjugierten unter Elementen aus B, wenn dieses Erzeugnis zufällig auch noch eine P-Gruppe ist oder nicht nur so zufällig, dann ist das nämlich gar nicht so zufällig, weil dann existiert eine Pseudo-P-Untergruppe von G, so dass quasi das Erzeugnis von allen Konjugierten von A, wobei das konjugierende Element aus G kommt, aber dieses konjugierte A hoch X eine Untergruppe der Pseudogruppe ist, das von B normalisiert wird, dieses Erzeugnis. Und wir wollen das Lemma von Matsuyama verwenden, denn als nächstes wollen wir uns ein Korollar davon angucken. Und Korollare, das so an sich haben, folgen die meistens aus den Resultaten davor. Und jetzt muss ich einmal fragen, schreibt sie erst die Nummer oder erst das?
Erst Korollar.
Okay. LaTeX macht das ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise, aber manche Dozenten machen das dann ja doch anders. Also wir betrachten wieder eine Primzahl P und eine P-Untergruppe S von G. Also es ist P, eine Primzahl. S Untergruppe G sei eine P-Gruppe. Und T auch eine Untergruppe von G. Und zwar so, dass G gerade das Produkt von S und T ist. Ja. Gilt. Weiter suchen wir uns jetzt eine Untergruppe vom Zentrum von T und die nennen wir mal Z. Und wir betrachten alle Konjugierten vom Zentrum von S unter Elementen von Z und davon das Erzeugnis. Und das soll so gewählt sein, also diese Untergruppe Z, dass dieses Erzeugnis halt auch wieder gerade eine P-Gruppe ist. Die Aussage ist jetzt auch wieder, dann gibt es eine Pseudo-P-Untergruppe von G. Schauen wir das mal hier runter. Dann gibt es eine P-Pseudo-Untergruppe. Nee, die heißt nicht S, denn S haben wir ja schon, die ist P. So, dass, und jetzt betrachten wir wieder Konjugierte vom Zentrum von S, aber diesmal genau solche, so dass, dass dieses Konjugierte in P liegt und auch wieder das ganze Erzeugnis davon, das wird jetzt von Z normalisiert. Und wir sehen, die Aussage ist relativ ähnlich. Also wir haben hier wieder am Ende irgendwas, was normalisiert werden soll. Also man kann sich gut vorstellen, dass das ein Korollar wird. Also, der Beweis ist auch gar nicht so schwierig. Ihr stellt Fragen, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, ne? Gut. Also, wir wollen halt das Lemma von Matsuyama anwenden. Und dafür brauchen wir Untergruppen A und B. Das nehmen wir mal als A. Hat man sich vielleicht schon gedacht, wenn man sich das Resultat angeguckt hat, dann nehmen wir das Zentrum von S, denn das ist ja die Gruppe, die andauernd konjugiert wird. Und als B wählen wir Z. also diese Untergruppe vom Zentrum von T. Ja, jetzt müssen wir ja quasi die Voraussetzung Stern überprüfen. Also nehmen wir uns doch mal ein Bier aus Ilia. Und wir erinnern uns daran, nach unserer Voraussetzung von unserem Korollar ist E ja gleich S mal T. Das heißt, wir können unser G faktorisieren, unser kleines G faktorisieren in ein kleines S und ein kleines T, wobei klein S aus S kommt und klein T aus groß T. Also, dann existieren S aus S und T aus T. Medaille schafft, dass G gleich S mal T ist. Ja, und wir wollen es auch so rum haben. Und jetzt können wir uns einfach mal angucken, was praktiziert, wenn wir A mit G konjugieren. Alles davon ist A hoch G. Ja, das ist das gleiche wie A hoch S hoch T. So, S kommt aus S. A ist aber das Zentrum von S. Wenn wir A mit S konjugieren, passiert nichts. Also ist das A hoch T. Und das heißt, wenn wir uns jetzt das Erzeugnis angucken, von A hoch B hoch B, wobei B irgendwelche beliebigen Elemente aus B sind, dann können wir ja unser G wieder umschreiben. Das ist also A hoch G war ja das gleiche wie A hoch T, also ist das Ganze das gleiche wie A hoch T mal B über alle B aus B. So. Was ist jetzt B? B ist Z. Z war eine Untergruppe vom Zentrum von T. T selber ist aus T. Das heißt, diese beiden Elemente kommutieren auch miteinander. Wir können also die Reihenfolge von T und B vertauschen. Und das heißt, wir können hier hinschreiben, das ist also A hoch B. Das Erzeugnis von A hoch B für alle B aus B. Und das können wir mit T konjugieren. Das kann man vielleicht besser sehen, wenn man jetzt sieht, dass man das T hier einfach reinziehen kann. Und dann steht da genau das, was man haben möchte. Ja. Und ja, die Voraussetzung war ja gerade, dass das hier eine P-Gruppe ist. Das steht ja hier oben. Also, bla bla bla. Da braucht irgendwie ein bisschen vielleicht alle ist. Eine P-Gruppe. Jetzt gucken wir uns das mal an, das ist aber genau die Aussage Stern. Ja, wir können also das Lemma von Matsuyama anwenden. Das ist Stern. Also mit 8,5 folgt. Ja, jetzt existiert eine Sylope-Untergruppe S von P, die nennen wir mal groß P, so dass genau diese Eigenschaft da oben gilt. Und wenn wir für das A da oben das Zentrum von S einsetzen, dann ist das genau die Aussage, die hier steht. Also mit 8,5 folgt unsere Behauptung oder unser Korollar. Dann passt das hier gerade noch auf die Tafel. Wir sind also mitten im Konjugationsteil und jetzt darf ich auch eine schöne, wesentliche Definition anbringen. Also wesentlich, weil das eigentlich, ich möchte jetzt die Art von Untergruppen definieren, an der Frau Waldecker und ich gemeinsam forschen. Oder die wir immer betrachten in unserer Forschung. Und dafür brauchen wir erstmal halt eine Primzahl P. Eine P eine Primzahl. Wir wollen jetzt halt einer Untergruppe H einen besonderen Namen geben. Also, eine Untergruppe H von G heißt Geographie. Sagen wir mal, in jedem das muss man eigentlich dazu sagen, vergisst man aber andauernd, wenn das klar ist, was damit gemeint ist. Genau, dann wenn. Ist eine Nicht-Triviale. Schreibt sie nicht triviale mit Bindestrich da. Von P-Untergruppen. Und wir nehmen G raus. G ist ja der Normalisator von der 1-Gruppe, das ist eine P-Gruppe. Aber ja, wir sagen halt, die Untergruppe, die normalisiert werden soll, ist nicht trivial. Jetzt können wir uns auch maximale P-lokale Untergruppen angucken. Also eine Untergruppe von G heißt maximal P-lokal. Wieder in G, falls es nicht so ganz klar ist, was damit gemeint ist. Genau dann. Naja, was sollte denn sein, wenn es maximal P-lokal ist? Sollte es zum einen P-lokal sein? Und jetzt müssen wir sagen, was wir mit der Maximalität meinen. Wir wollen nicht, dass es eine maximale Untergruppe von G ist, aber wir wollen, dass es unter allen p-lokalen Untergruppen in gewisser Hinsicht maximal ist. Also, wenn n in keiner anderen p-lokalen Untergruppe echt enthalten ist. Also es ist sozusagen nicht maximal per Ordnung, sondern maximal per Inklusion. Und in keiner echt größeren p-lokalen Untergruppe und ich entschuldige mich jetzt dafür, dass ich die Untergruppe verschieden abkürze. Ich weiß nämlich, dass Frau Weidecker gerne Untergruppe mit UG abkürzt. Ich kürze Untergruppe immer mit UGR ab. Also ich hoffe, das könnt ihr auseinanderhalten. So, eine schöne Definition, dann machen wir auch gleich mal ein schönes Beispiel hinterher. Schon für p-lokale Untergruppen. Gucken wir uns doch mal die S4 an. Und da können wir uns mal in der S4 die Untergruppe S3 angucken. Also ist jede zu S3 isomorphe. Die S3 liegt ja nicht wirklich in der S4 drin. Untergruppe eine lokale Untergruppe. Und jetzt ist halt die große Frage, zu welcher Primzahl ist es denn eine lokale Untergruppe? Ja, wenn wir uns die S3 angucken, dann gibt es nur zwei Primzahlen, 3 und 2. Und ja, alle, die die Algebra Herrn Rackwitz letztes Semester gehört haben, wissen ja, dass die S3 Normalteile der Ordnung 3 hat. Die anderen wissen das, glaube ich, auch. Also, das ist eine 3 lokale Untergruppe. Ich glaube, das war mit die erste Übungsaufgabe, die man damals in der Algebra hatte. Schreiben wir nochmal die Begründung dazu, denn sie ist Normalisator eines Dreizyklus oder einer Untergruppe, die von einem Dreizyklus aufgespannt wird. Denn sie ist Normalisator. es ist natürlich auch möglich, dass G selber p-lokal ist. Also ich meine, die S4 ist eine zweilokale Untergruppe. Die V4, also das Erzeugnis aller Doppeltranspositionen, ist ein Normalteiler in der S4. Schreiben wir das mal dazu. Also es ist möglich, dass G selbst p-lokal ist. Dann ist halt G der Normalisator von einer nicht-trivialen P-Untergruppe. Umgekehrt heißt es halt, dass G einen nicht-trivialen P-Normalteiler hat. Und das kennen wir schon, die ganze Situation. Dann ist einfach das OT von G nicht 1. Und jetzt sehen wir auch eigentlich eine ganze Klasse von Gruppen, die irgendwie P-lokal sind. Das sind die auflösbaren Gruppen. Sind p-lokal, und aber jetzt nicht für jedes p, sondern für eine geeignete Primzahl p. Warum? Denn wir wissen, dass minimale Normalteiler von auflösbaren Gruppen elementarische p-Gruppen sind. Somit ist eine auflösbare Gruppe immer der Normalisator von einer nicht-trivialen p-Gruppe. Es sei denn, wir haben die 1-Gruppe. Die 1-Gruppe ist nicht p-lokal. Denn die minimalen Normalteiler sind elementararisch. Und damit insbesondere p-Gruppen. Und das hilft halt ungemein, wenn man so in einer einfachen Gruppe oder in einer nicht auflösbaren Gruppe arbeitet und ja, eigentlich vielmehr in einer einfachen und die versucht zu verstehen, dann hilft es halt sehr viel, diese p-lokalen Untergruppen zu verstehen. Erstmal kann man die halt relativ leicht verstehen, weil da hat man immer so einen schönen Normalteiler, der auch eine p-Gruppe ist, das heißt, so Sachen wie teilerfremde Operationen kann man ganz schnell anwenden. Und wegen dem Satz von Sylow haben wir auch immer P-Gruppen. Und das heißt, wir haben auch immer Normalisatoren davon. Und was die Schwierigkeit dann ist, ist, wenn man sozusagen komplett die Informationen von diesen lokalen Untergruppen hat, irgendwie auf die ganze Gruppe zu schließen. Also sozusagen der Übergang vom Lokalen in das Globale wird dann halt nicht so einfach sein meistens. Ich hoffe auch, es ist klar, warum es lokal heißt, wenn man sozusagen nur auf den Normalisator von der P-Untergruppe guckt. Also man guckt sozusagen in einer kleinen Umgebung davon. Ja, dann können wir jetzt einen wunderschönen letzten Satz aus dem Kapitel 8 beweisen. Also erst den Satz, dann die Nummer. 8.8. Gut. Die Aussage ist ein bisschen länglicher. Als erstes brauchen wir natürlich eine Primzahl P. Also sei P prim. Und jetzt nehmen wir uns eine Menge geschwungen L. Und da ich nicht so gut da drin bin, fraktale Buchstaben zu schreiben, mache ich mal so ein Schreibschrift-L. Das ist jetzt die Menge aller echten Untergruppen von G, für die gilt, dass H maximal p-lokal ist. Ja, wenn G selber nicht p-lokal ist, dann hat G unter Umständen p-lokale Untergruppen, nämlich genau dann, wenn irgendwie die Primzahl die Gruppenordnung teilt, dann können wir uns diese Menge angucken, die ist dann nicht leer. Wir wählen uns G weiter, so dass aber OP von G 1 ist. Ja, das heißt dann schon mal, G ist selber keine P maximal 4 lokale Untergruppe. Und für je 2 verschiedene Elemente L1 und L2 aus L, also für je 2 verschiedene maximal 4 lokale Untergruppen, gelte, dass sie keine gemeinsame Persilogruppe haben. Zueinander in G. Dann sind alle Elemente aus L in G konjugiert. Und es gilt noch mehr. Und der Durchschnitt entweder finden wir 2 maximal 4 lokale Untergruppen, die eine Persilogruppe gemeinsam haben, oder alle maximal 4 lokalen Untergruppen schneiden sich überhaupt nicht in der P-Gruppe. Und zudem kann man halt sagen, ja, wenn sie sich überhaupt nicht schneiden, dann sind die halt alle konjugiert zueinander. Was dann wieder so eine nette Aussage ist, wie beim Satz von Sylow. Und wenn man dann sozusagen die p-lokalen Untergruppen einer Gruppe untersuchen möchte, braucht man ja nur die maximalen p-lokalen Untergruppen untersuchen, weil alle anderen liegen da drin, und dann braucht man nur eine untersuchen, weil die alle konjugiert zueinander sind und damit auch isomorph. Also, das wollen wir beweisen, und wir beweisen als erstes, dass die alle zueinander konjugiert sind. Oder sagen wir mal so, wir machen erstmal noch was anderes. Wir überlegen uns mal erstmal, wie viel von so einem P-Anteil liegt eigentlich in einer von diesen maximalen P-lokalen Untergruppen drin. Also ich meine, ja, wenn ich eine p-lokale Untergruppe habe, dann muss die eine nicht-triviale p-Untergruppe haben. Aber wie ist denn das mit dem Index? Wird der von p geteilt oder nicht? Also muss meine maximal p-lokale Untergruppe schon eine p-sylo-Untergruppe enthalten? Gut. Wir wählen uns ein L aus L und ein S, was eine sylo-p-Untergruppe von L ist. Wir wissen jetzt noch nicht, dass es eine Sylo-P-Untergruppe von G ist. Und wir gehen das hier aus G. Nicht aus G, aus dem Normalisator in G von S. Oder auch für jedes G aus G gilt das. Ist L mit G wieder in L? Ja, warum? L hoch G, wenn das noch in einer größeren p-lokalen Untergruppe liegen würde, dann könnte ich ja diese größere p-lokale Untergruppe unter G hoch minus 1 konjugieren, und dann wäre auch L in einer größeren p-lokalen Untergruppe, denn p-lokal überträgt, also verändert sich nicht unter Konjugation. Und S ist jetzt das gleiche wie S hoch G. Und das liegt also in L geschnitten L hoch G. ja, der P-Anteil von L hoch G ist der gleiche wie der P-Anteil von L. Das heißt, diese beiden maximalen p-lokalen Untergruppen haben jetzt eine gemeinsame p-Pseudo-Untergruppe und nach Voraussetzung folgt, dass sie gleich sind. Also haben L und L hoch G eine gemeinsame p-Pseudo-Untergruppe. Ja, aber das heißt jetzt, dass der Normalisator in G von S eine Untergruppe ist vom Normalisator in G von L. Denn alles, was S normalisiert, normalisiert L. So, und hieraus folgt, dass unser S bereits eine P-Pseudogruppe von G ist. Da ist die Frage, seht ihr das? Oder wie viel müssen wir dann noch argumentieren? Lass uns mal gucken. Hier steht in dem Text extra so ein Punkt vom Punkt mit drin. Das heißt, da sollte man vielleicht einmal so eine kleine Begründung sein. Sieht das jemand von euch? Wenn es keine Pseudogruppe von G wäre, dann würde es irgendwas in S geben, also dann würde S ja in einer P-Pseudogruppe P von G liegen. P-Untergruppen haben diese schöne Eigenschaft, dass die Normalisatoren immer größer werden. Das heißt also, irgendwas von dieser P-Pseudogruppe P von G, die S enthält, würde im Normalisator in G von S liegen. Das heißt, das würde auch im Normalisator in G von L liegen. So, und jetzt ist halt irgendwie so ein bisschen die Frage, warum liegt denn das dann auch in L? Weil wenn es jetzt in L drin liegen würde, dann hätten wir irgendwie rausgefunden, dass unser S gar keine Pseudogruppe von L sein könnte. Was ist denn der Normalisator in G von L? Das ist eigentlich schon ein ziemlich größeres Argument, vielleicht sollten wir was dazu schreiben. Unser L hat ein nicht-triviales OP und das OP ist eine charakteristische Untergruppe von L. Das heißt, der Normalisator in G von L, der normalisiert auch das OP. Das heißt, der Normalisator in G von L ist auch eine p-lokale Untergruppe. Ups, L war eine maximal p-lokale Untergruppe, geht nicht. Ja, jetzt schreiben wir mal hier zu. Denn der Normalisator in G von L ist enthalten im Normalisator in G von OP von L, ist p-lokal das heißt, na, kriege ich das da noch anders gestanden? aus der maximalen Wahl. Von L folgt L ist gleich seinem Normalisator in G von L. Und das ist jetzt halt so ein richtig schönes Argument, wenn ich eine Sylo-Gruppe habe und der Normalisator der ganzen Sylo-Untergruppe von meiner Untergruppe in G liegt in meiner Untergruppe. Ja.
Das kann schon wieder keiner mehr voll machen.
Also ist der Normalisator in G von S enthalten in L. Und das heißt insbesondere, dass der Normalisator in P von S, wenn P jetzt eine P-Sylo-Gruppe von G wäre, die S enthält, in L liegen würde. Und wenn S nicht schon gleich P ist, ist der größer. Also schreibt mal NP von S liegt in L für P aus Sylo PG S kleiner als P. Aber S war ja schon die Sylo-Gruppe von L. Das heißt, S ist die größtmögliche. Gut. Gut, dann zeigen wir jetzt mal diese Konjugiertheitsaussage. Wir setzen uns jetzt mal. Deswegen ist es eigentlich blöd, dass ich das da oben gerade P genannt habe, denn wir möchten jetzt gerne sagen, P soll sein OP von L. Das heißt, in Wirklichkeit ist das P eine kleinere Untergruppe als S. Aber gut. Und OP von L ist ungleich 1, denn L war ja eine P-lokale Untergruppe. Das heißt, sie ist der Normalisator von der P-Untergruppe und damit ist es OP nicht 1. Gut. Dann ist L enthalten im Normalisator in G von P? Also wenn wir einfach nur P-lokal voraussetzen, können wir noch nicht sagen, dass es gleich dem Normalisator ist, sondern einfach erstmal nur enthalten in dem Normalisator. Denn jede Untergruppe, die das OP normalisiert von dem Normalisator, ist ja auch eine P-lokale Untergruppe. Die hat ja das OP als Normalteiler. Gut. Das heißt also, L liegt nur drin, naja, aber L ist eine maximal p-lokale Untergruppe, das heißt, L ist gleich dem Normalisator. Denn der Normalisator in G von P ist eine p-lokale Untergruppe. Dann ist da und eine p-lokale Untergruppe. Außerdem ist der OP von G gleich 1 und das heißt, dass der Normalisator in G von P nicht die ganze Untergruppe ist, also nicht ganz G. Insbesondere L ist kleiner gleich dem Normalisator in G von L, was ist kleiner gleich dem Normal gesagt, in g von p und was ist kleiner gleich l. Und hier ist nochmal ein anderer Beweis dafür, dass der Normalisator in g von l wirklich gleich l ist. Das heißt, dieses Punkt, Punkt, Punkt war gar nicht ein, das ist jetzt so, dass man sich das mal eben schnell überlegen kann, sondern hier ist das Argument nochmal ein bisschen ausgeführt und ein bisschen anders. Aber dann habt ihr jetzt mal zwei verschiedene Argumente und ja, ich habe das vergessen, dass das noch ausgeführt wird. Gut, also diese Aussage halten wir jetzt mal fest und wir halten auch L fest. Und natürlich alles, was wir jetzt für L gezeigt haben, gilt aber für jedes Element von geschwungen L. Ja, tut mir leid, dass ich eben so ein bisschen kurz aus dem Konzept war. Jetzt zeigen wir aber endlich diese Konjugiertheitseigenschaft. Und dann machen wir auch ein nettes Bild noch. Also wenn wir zeigen wollen, dass alle zueinander konjugiert sind, brauchen wir zwei und müssen zeigen, dass die zueinander konjugiert sind. Also nehmen wir uns noch ein zweites her und nennen wir das H. Und sei T eine Persylo-Untergruppe von H. Ja. Dann ist auch T schon eine Persylo-Untergruppe von G. Denn wir haben ja gerade gezeigt, Persylo-Untergruppen von irgendeinem Element von L sind immer Persylo-Untergruppen von G. Und jetzt sagt uns ja der Satz von Sylow, wir können diese Persylow-Untergruppe T von G in unsere Persylow-Untergruppe S von L konjugieren, denn S war ja auch eine Persylow-Gruppe von G. Und diese Konjugation, die uns der Satz von Sylow liefert, die nutzen wir halt aus. Ja, und wie soll das denn heißen? Das soll G heißen. Nach dem Satz von Sylow existiert ein G aus G, wie auch sonst, mit der Eigenschaft, und hierum soll es jetzt sein, T hoch G soll S sein, dass T hoch G gleich S ist. Ja, aber jetzt erinnern wir uns mal an unsere Voraussetzungen, die wir haben. Unsere Voraussetzung ist ja immer, dass zwei maximal p-lokale Untergruppen sich nicht in der p-Sylow-Gruppe schneiden. Und hier haben wir jetzt schon wieder so zwei Sylow-Gruppen aufeinander raufkonjugiert. Ja, und das wird jetzt auch genau das Problem sein. Dann ist nämlich, oder das Schöne sein, dann ist S das gleiche wie T hoch G und T hoch G ist ja enthalten in H hoch G. S liegt aber in L. Wenn H aus geschwungen L kommt, kommt H hoch G auch aus geschwungen L. Und hier haben wir zwei Elemente, die eine gemeinsame Persylow-Untergruppe haben. Nach Voraussetzung sind sie gleich. Nach Voraussetzung. Wegwischen. Also wir müssen uns halt merken, wir wissen, diese schöne Eigenschaft mit dem Schnitt, die gilt. Und was wollen wir jetzt zeigen? Wir wollen zeigen, dass der Schnitt von zwei verschiedenen sogar eine P-Strich-Gruppe ist. das Bild habe ich mir jetzt selber ausgedacht. Frau Weidecker hat mir quasi gesagt, ja, mach mal ein Bild. Und wenn ich Bilder von Gruppen male, male ich immer Hasseldiagramme. Denn in meiner Schule in Kiel, also als Studentin in Kiel in der Gruppentheorie, war mein Lehrer ein Untergruppenverbandstheoretiker. Und ich habe gelernt, in Untergruppenverbänden zu denken. Dazu gleich mehr. Also, verschieden von Groß L. Davor dürften die auch gleich sein, dann ist zum Beispiel hier das G einfach das Einzige, was das tut. Gut. Also, was haben wir? Wir haben hier irgendwo unsere Gruppe H, hier haben wir irgendwie unsere Gruppe L. Und die schneiden sich in einer Gruppe, die wir H-geschnitten nennen. Also hier mit keinen Namen. Also, wir möchten das jetzt nicht irgendwie wählen. Wir wählen sogar dieses H so, dass dieser Durchschnitt H-geschnitten L eine möglichst große P-Gruppe enthält. Wir wollen ja zeigen, diese möglichst große P-Gruppe ist 1. Sei H verschieden von L und so, dass H geschnitten L die Ordnung davon durch eine möglichst große P-Potenz dürfen wir immer diese tollen, größten, minimalen Eigenschaften wählen. Und das ist auch genau das, wo wir jetzt den Widerspruch zu konstruieren wollen. Wir wollen nämlich jetzt annehmen, diese möglichst große P-Potenz ist nicht 1, und dann konstruieren wir was Größeres, indem wir halt wieder sagen, gut, wir wissen, P-Untergruppen werden in der Sylow-Gruppe von irgendwas Echtem normalisiert. Und das Schöne ist ja, dieser Durchschnitt enthält keine P-Sylow-Untergruppe von H oder L. Weil wir diese schöne Eigenschaft haben, dass verschiedene sich nicht in der P-Sylow-Untergruppe schneiden. Das heißt, wir haben irgendwas, was das weiter normalisiert. Und das ist halt genau die Idee. Gut. Also nehmen wir uns mal ein X aus als Sylow-P-Untergruppe von H geschnitten L her. Also quasi, hier ist irgendwo unser X. Angenommen, X ist nicht 1. Hinbasteln, dass das X, ich glaube, ich müsste H geschnitten L hier drauf schreiben, dass das X in S liegt. Und S ist ja eine Sylow-Gruppe von L. Nach dem Satz von Sylow kann ich das alles so rüberbasteln. Also ich benenne einfach, X liegt in einer P-Sylow-Untergruppe von L und die nenne ich einfach S. Die hat die gleichen Eigenschaften wie unser S davor. Also. Nach Voraussetzung und dem Satz von Sylow wir sehen auch, dass x in L oder H keine Fesyl-Untergruppe ist. Wir sehen, dass x in L oder in H keine Fesyl-Untergruppe ist. Genommen, ordnungstechnisch sieht man schon, dass das in beiden keine Fesylgruppe ist, aber wenn wir jetzt mal formal von der Voraussetzung ausgehen, dann ist es erstmal in einer so und das reicht uns auch. Wir nehmen mal an, x sei eine echte Untergruppe von S. Also, daher dürfen wir jetzt halt wieder der gleiche Trick. Wenn unsere P-Gruppe X eine echte Untergruppe von der P-Gruppe S ist, dann liegt auch X echt in seinem Normalisator in S. Also X ist echt enthalten in NS von X. Das Ding müsste ich jetzt irgendwie hier dazwischen zeichnen. Mach ich mal eine andere Farbe. Das wird jetzt experimentell. S von L. Gut. So, was sehen wir jetzt? Wir wissen, x ist von 1 verschieden. Jetzt haben wir hier also eine nicht-triviale P-Untergruppe. Ihr Normalisator ist eine P-lokale Untergruppe. Ist. Schieben wir das doch mal hier. Jetzt unser M. M liegt jetzt irgendwo hier auf dieser Höhe. Und das muss den Normalisator von S enthalten. Von S. Da steht hier L, das muss X sein. Hier ist irgendwo unser M. Was ist denn jetzt mit dem Durchschnitt von M und L los? Es gilt. X ist ja echt enthalten. Normalisator in S von X. Und dieser Normalisator in S von X, der liegt im Normalisator in G von X, also in M. Aber S liegt ja in L, also liegt es im Durchschnitt von M und L. Jetzt sehen wir also, der P-Anteil von dem Durchschnitt ist echt größer als der P-Anteil von dem Durchschnitt von H und L. das geht nicht, denn wir haben H so gewählt, dass das maximal ist, also dieser P-Anteil. Aus der Wahl von H folgt M ist gleich L. Also fällt das hier schon zusammen. Warum auch nicht? Aber das bedeutet, dass L den ganzen Normalisator von X enthält. Folgt hier. Wir haben ja noch überhaupt nicht über H gesprochen. Hallo? Jetzt können wir wieder den Satz von Sylow anwenden und mal uns überlegen, wie liegt eigentlich unsere P-Untergruppe X in der P-Sylow-Gruppe von H? Also, mit Hilfe von Sylow. X ist aber eine P-Sylow-Gruppe von L geschnitten H. Der Normalisator in T von X ist eine möglicherweise größere P-Gruppe. Und das bedeutet, dass X schon gleich dem Normalisator in T von X ist. Naja, und das heißt, dass X gleich T ist. Dann gilt, ich sollte irgendwie Sätze daraus machen und somit wir folgen X ist gleich T. So, jetzt muss ich mal einmal hier wieder zu dem Beweis zurückkommen. P-Sylow-Gruppe von H. Wir wissen, H enthält eine P-Sylow-Gruppe von G. Das heißt, unser T ist eine P-Sylow-Gruppe von G. Das liegt in L. H und L haben eine gemeinsame P-Sylow-Gruppe. Gut. Ist T eine gemeinsame P-Sylow-Untergruppe von H und L. Das ist ein Widerspruch, denn H und L haben verschiedene. Unser Satz setzt voraus, dass das nicht sein darf für verschiedene. Und ja, woher kommt der Widerspruch? Der Widerspruch kommt daher, dass wir angenommen haben, x ist ungleich 1. Also, folgt, x ist gleich 1. gut. Ich bin jetzt am Ende ein bisschen abgewichen von dem Bereich von Frau Waldecker, aber ich hoffe, ihr könntet trotzdem dem folgen. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht jetzt eine kleine Pause, weil dann können wir danach mit dem Kapitel 9 anfangen und ich kann hier bestimmt irgendwie auf Pause drücken.